Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Der Iran-Krieg befindet sich in der vierten Woche und ein Ende ist nicht in Sicht. Allerdings überschlägt sich jetzt heute am Montag das Ereignis, der US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er vorerst Angriff auf Kraftwerke in Iran aussetzt, Begründung, man sei in Verhandlungen mit dem Regime. Was heisst das für den Aktienkurs überhaupt? Wie sollen wir in dieser Zeit anlegen? Das werden wir diskutieren mit dem Anlagechef von der Basler Kantonalbank, Sandro Merino. Ganz herzlich willkommen zu der neuesten Sendung von Prime Invest.
Guten Tag, Herr Keller.
Ich habe gesagt, wir zeichnen auf am Montag, ich sage es bewusst Montag, am 4. Nachmittag, weil momentan ist es einfach so, alle Stunde ist es anders und darum sollen wir wissen, wenn wir jetzt hier sind, vielleicht, wenn wir die Sendung schauen, kann es sein, dass wieder alles schon gedreht hat. Darum werden wir möglichst schnell veröffentlichen. Ja, Herr Merino, allein heute Tag, die Vorbörse, die ist negativ gesehen, aber jetzt die neuesten Ereignisse, die Börse gehen auf, vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, wie der Stand der Dinge ist.
Ja, der heutige Tag ist unter dem Vorzeichen gewesen vom amerikanischen Ultimatum an den Iran, wo heute Nacht vom Montag auf den Dienstag unsere Zeit abgelaufen wäre. Und somit haben wir eskalatorische Signale aus Washington seitens Trump gehabt. Die Finanzmärkte haben entsprechend schon am Freitag negativ reagiert und heute Morgen nochmal stärker negativ reagiert. Der SMI ist über 1,5% im Minus gewesen morgen. Und dann um Mittagszeit nach der 12. Nachricht, der Trump hätte die Deadline, das Ultimatum verlängert um 4 oder 5 Tage und sei in guten Verhandlungen mit dem Iran über eine Deeskalation, über einen Befreiungsschlag oder eine Befreiungsvereinbarung für die Strasse von Hormuz. Also die Ereignisse haben sich heute wirklich überschlagen. Die Börse ist von minus 1,6 auf plus 1,6 gesprungen. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
Also sehr viel Volatilität im Markt. In so einer Situation, wo wir jetzt befinden, wie agieren Sie da als Anlagechef mit Ihrem Team?
Ja gut, ich habe heute zwei CIO-Kommentare geschrieben, einen am Morgen und einen nach dem Mittag.
Das sagt er schon alles.
Er ist, ja, einerseits musste ich es natürlich anpassen, weil die Nachrichtenlage hat sich verändert. Andererseits, die strategische Ausgangslage ist eigentlich ein bisschen beim Schreiben zu meiner Überraschung wirklich anders gewesen. Also, wir haben ja nach wie vor die Entscheidung für den Krieg von den USA und Israel gegen den Iran. Die Kriegsziele sind am Anfang verkündet worden, Regimewechsel und auch Auslöschung von der militärischen Fähigkeiten vom Iran, wo eben die ganze Region potenziell bedroht. Ich würde sagen, beides ist nicht gelungen. Der Regimewechsel bahnt sich nicht an, aus unserer Sicht und auch aus der Sicht von vielen anderen Beobachtern. Und man sieht ja jetzt, dass, obwohl der Donald Trump ständig verkündet, wie grandios der Sieg ist, dass der Iran halt doch restliche Angriffskapazitäten hat. Und zwar, welche Ziele trifft nach allen Abwehrmaßnahmen von den Golfstaaten und von Israel. Aber sie treffen halt doch empfindliche Ziele. Und es sieht nicht so aus, als es von den USA aus der Luft gelingen würde, der Militär, der Bedrohung vom Iran wirklich auszuschalten. Also in dem Sinn sind die Kriegsziele nicht erreicht worden und man hat den Eindruck, dass jetzt die US-Administration auf die Lage nicht wirklich vorbereitet ist. Also die jetzige Kommunikation macht eigentlich den Eindruck, dass die Amerikaner jetzt am Improvisieren sind und vor 4 Wochen nicht damit gerechnet haben, dass sie dort stehen, wo sie jetzt stehen. Und das lässt natürlich den Trump schwach aussehen und der Iran stark. Die Iraner können eigentlich sagen, dass der Amerikaner nicht gelungen ist, ihre militärische Potenzial vollständig auszulöschen. Sie bleiben der Bedrohung für die ganze Region.
Sie haben im Newsletter, Sie haben es vorher erwähnt, da schreiben Sie einmal in der Woche, diesmal in dem Fall zweimal, wobei wahrscheinlich nur eine Version ist öfter geworden.
Nein, ist öfter geworden.
Dass Sie weiterhin zuversichtlich bleiben, dass der Krieg in den nächsten 3-4 Wochen fertig ist.
Also wir halten das nach wie vor für unser Basisszenario. Wir schauen natürlich oberhalb und unterhalb von dieser Entwicklung für Upside und Downside, das ist klar. Wir wissen das auch nicht mit absoluter Sicherheit. Wir mutmaßen auch. Wir haben natürlich als Basis das Dutzend frühere Konflikte seit der Invasion von Kuwait unter Bush Senior, haben wir rund ein Dutzend verwandte Auseinandersetzungen gehabt in dem geografischen Raum. Und der Ablauf ist jetzt ganz grob erzählt immer ähnlich gewesen. Also eine anfängliche Eskalation, Anstieg vom Ölpreis, Reaktion an den Börsen und dann innerhalb von 2 bis 6 Wochen eine deutliche Beruhigung und eine Aufholjagd an den Aktienbörsen. Also die geostrategischen Konflikte sind historisch betrachtet selten von sehr langer Dauer gewesen.
Gut, dann schauen wir doch mal auf einzelne interessante Entwicklungen, die es gegeben hat. Also das Gold und Silber. Ja, total runtergefallen, 15%. Silber noch mehr. Was sind Gründe und was heisst das für unser Anlegen?
Ja, wir haben natürlich sehr starke Volatilität gehabt an den Aktienmärkten. Das sind natürlich auch Liquiditätsbeschaffungsmassnahmen wahrscheinlich. Also vielleicht Leute, die mit Kreditgoldpositionen gehalten haben, die jetzt aufgelöst werden. Wir halten die Korrektur bei Gold heute sogar auf rund 110.000 Franken pro Kilo, also um 20% plus minus nach oben, halten wir für übertrieben. Somit sehen wir da eigentlich eher für Investoren und Investorinnen, die bis jetzt keine Diversifikation in Gold hatten, sogar eine Einstiegsmöglichkeit auf diesen Niveaus. Also wir denken, dass die von uns erwartete Normalisierung von der Situation auch wieder einen Anstieg vom Goldpreis mit sich zieht.
Es ist eh unlogisch, warum ist das Gold überhaupt runtergefallen? Also, wenn eine Krise länger geht und die amerikanische Staatsverschuldung hat ja nicht aufgehört, wo wir darüber reden.
Ja, also die Überlegungen von den letzten 4-5 Tagen zeugen von einer relativ undifferenzierten Neupositionierung. Also, man hat Liquidität beschafft und dann hat man auch vielleicht Gewinn mitgenommen auf Positionen zum Liquidität beschaffen. Und dann ist auch Gold natürlich mit dem starken Kursanstieg von den letzten 2-3 Jahren Kandidat für eine Gewinnmitnahme. Aber in der Regel sind so krasse Bewegungen immer durch Gegenbewegungen nachher begleitet. Also im Moment halten wir hier Gold für zu billig bei 110.
Aber das heißt, wir werden den Türkaufen sogar jetzt?
Wir haben natürlich schon Übergewichtung. Also wir sind in dem Sinne schon eingedeckt. Wir müssen jetzt im Moment nicht unbedingt taktisch nochmal zukaufen. Aber wer jetzt überhaupt kein Gold im Portfolio hat, könnte sich unter diesen Umständen überlegen, vielleicht eine strategische Anpassung im Portfolio zu machen. Es ist vielleicht nicht so ein schlechter Moment. Aber ich glaube, dass jetzt viel davon abhängt, ob jetzt die Amerikaner eine Strategie finden, also eine kohärente, vernünftige, auch auf den vielen Experten, die sie ja zweifellos in den USA haben, basierende Strategie zu wählen, wo sie halt vernunftorientiert ihre Schritte und Aktionen kalibrieren und beschliessen und nicht sozusagen aus der Hüfte schiessen, ohne zu verstehen, dass ihre Handlungen weitreichende Konsequenzen haben. Auch für die USA, oder, wo im Herbst ja die Wahlen anstehen, das haben wir ja oft thematisiert, dass der Trump immer sich selber in ein Dilemma manövriert hat, wo er jetzt täglich sich mit der Frage konfrontieren muss, wie lange will er noch den Krieg führen, der auch in den USA für Inflation sorgen könnte. Nachhaltiger, als wir es bis jetzt gesehen haben. Und somit wird die Zeit wahrscheinlich eher für die Amerikaner knapp als für die Iraner.
Gut, jetzt würde ich gerne ein paar Sachen reden, die in den Medien gestanden sind. Konkret in der NZZ habe ich ein paar sehr interessante Artikel lesen. NZZ am Samstag, kann ich empfehlen. Ein Thema ist gesehen, was macht man eigentlich, wenn es immer heisst, man muss breit diversifizieren, also man dann denkt.
Ja.
Aber überall geht es runter, egal was man hat.
Ja, das ist ja nicht für lange.
Ja, gut, aber was?
Ja,
ich habe gedacht, irgendwie, dann bringt es ja nichts mehr. Kann man einfach aussteigen?
Ja, natürlich. Ja. Wenn man die berühmte Glaskugel hätte, dann hätte man ja können Ende Februar das Portfolio voll liquidieren. Und dann müsste man wissen, wann muss ich wieder kaufen. Ist es heute? Ist es übermorgen? Ist es in 3 Wochen? Also letztlich heisst es ja Risikoprämie, weil man ja Prämie bekommt für die Schwankungen, die man in Kauf nimmt und aushaltet, oder? Also die höhere Rendite gegenüber einem Festgeld kommen ja daher, dass man die Schwankungen aushalten muss.
Ja, aber was macht man in einer Situation, wo man ein diversifiziertes Portfolio hat und trotzdem geht es überall ab, egal also in welchem Sektor? Was macht man da?
Also warten, oder? Die ganz, reduzierte Antwort, man könnte jetzt einfach einmal das Portfolio 2 Monate nicht mehr anschauen, Und da bin ich ziemlich überzeugt, dass wenn man das im Mai oder Juni anschaut, dass die Spuren von dieser Krise wahrscheinlich nicht mehr so deutlich werden sind.
Okay.
Es war ja zumindest die Erfahrung von den rund 12 Krisen oder 10 Krisen, die wir seit der Invasion von Kuwait durch die Irak gesehen haben. Die beste Art und Weise, sich wahnsinnig zu machen bei Anlagen, ist jeden Tag zu schauen, ob es jetzt mehr oder weniger geworden ist. Die bessere Art ist, das nur quartalsweise oder halbjährlich zu machen. Und natürlich, das setzt aber voraus, dass man nicht sogenannte idiosynkratische Risiken hat. Das heisst, dass man alles auf 3 Aktien wettet, weil die Aktien können ja wirklich definitiv ein Game Over erleben und da hilft keine Diversifikation mehr und keine Warte mehr. Aber wenn man sozusagen alle Einzelwertschriften Effekt durch eine breite Diversifikation ausgemittelt hat, dann glaube ich, ist Warten und nicht dramatische Anpassungen machen in dieser Situation das Richtige. Wir haben punktuell ein paar Anpassungen gemacht.
Eben, nur die Fragen darüber reden, weil so einfach datenlos sind sie überhaupt nicht. Sie schauen jetzt täglich auf Kurs.
Genau.
Ein Rohstoff zum Beispiel, erzählen Sie mal, was haben Sie dort genau gemacht?
Genau, bei Rohstoff haben wir durch den starken Kursgewinn, also es geht übrigens nicht überall runter, bei Rohstoff haben wir ja seit Anfangsjahr rund 20% plus. Rohstoff sind in der Regel aber daran nur rund 5% vom Portfolio oder in dieser Grössenordnung, also es gibt nicht so viel Vermögensverwaltungsmandat, wo viel mehr als 5% allozieren. Aber immerhin, das ist ja dann eben der Witz, dass man bei Rohstoff eine Kategorie hat, die gestiegen ist. Auch Gold ist gestiegen. Jetzt ist die Frage, über welches Zeitfenster schaut man das an. Wenn man es über die letzten 3 Wochen anschaut, dann ist es ein Verlustgeschäft gewesen. Aber wenn man es ein bisschen längerfristig anschaut, dann ist man doch deutlich im Plus. Und bei Rohstoff haben wir einfach gesehen, dass die Quote von Rohstoff auf über 6,5% gestiegen ist. Und wir wollen rund 5%, also haben wir irgendwann einmal die 1,5% Überschussgewicht von Rohstoff im Portfolio liquidiert, verkauft.
Und haben Gewinn mitgenommen dort?
Dann haben wir Gewinn mitgenommen. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesen Gewinnen? Wenn man sie mitnimmt, die steckt man ja nicht unter die Matratze, die muss man ja wieder neu allozieren. Und dann im gleichen Zeitraum haben Hedgefonds-Positionen ein bisschen gelitten. Die haben doch ein bisschen verloren und das Gewicht von Hedgefonds ist runter. Und dann haben wir mit diesen Rohstoff Erträge mit dem Verkaufserlös haben wir unsere Hedgefonds-Position
Was heisst Hedgefonds?
Das sind Fonds
in verschiedene
Segmente. Genau, das sind relativ komplexe Anlagen, okay. Wo wir eine aufwendige Fondsselektion gemacht haben und wir haben 5% von der Gesamtallokation in dem Mandat in Hedgefonds für viele Strategien. Es gibt auch Strategien ohne Hedgefonds, aber wir haben bei diesen Strategien mit Hedgefonds die Rohschaden gemacht, Rohstoff verkauft und Hedgefonds gekauft. Aus der Überzeugung, wo wir am Freitag hatten, dass wir jetzt eigentlich so ein bisschen an der Spitze von der Unsicherheit sind, wenn das Gefühl jetzt gerade so ist, die Aufregung und die Unsicherheit und die Verwirrung über das Ganze am höchsten. Und dann haben wir gefunden, es ist ein guter Moment, um mit dem Rohstoffgewinn zu nehmen. Das sind taktische Wetten. Man kann es Wetten nennen. Es sind halt taktische Rebalancings, Umgewichtungen im Portfolio. Aber das betrifft vielleicht 2-3% vom Gesamtvermögen, das wir jetzt während dem Krieg umgeschiftet haben.
Sie gehen insgesamt immer noch von einem knapp befriedigenden Jahr aus. Gut, also unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, aber keine Rezession.
Klar, wir hören viel über den Ölpreis und die potenziellen nachhaltigen, negativen, inflationären und wachstumshemmenden Wirkungen, die der Ölpreis kann haben, wenn er jetzt über Wochen und Monate so hoch bleibt wie jetzt. Von dem gehen wir aber im Basisszenario nicht aus, weil die USA schlichtweg kein Interesse hat an so einem Szenario. Es trifft sie auch. Sie haben zwar genügend Öl als Überschussproduzent, aber es gibt einen globalen Preis für Öl. Und die Amerikaner haben noch nicht beschlossen, den Ölpreis staatlich zu fixieren, oder? Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Also in dem Sinn ist auch an den US-Tankstellen und für die US-Industrie und für den US-Konsumenten ein hoher Energiepreis nicht gut. Und von dem her glauben wir, dass die Kehrtwende von Trump heute, wo er die Eskalation zumindest vertagt, auch eine Reaktion auf Bedenken, die sie offenbar in der Administration haben, über das Szenario von einer US-seitigen Eskalation von der Situation. Also es gibt Hemmungen, den Krieg über das aktuelle Mass auszueskalieren. Und er hat ja schon am Freitag vor der Ankündigung vom Ultimatum in Aussicht gestellt, dass sie Verhandlungen, einen Deal, eine Deeskalation haben. Die haben sie gleich nicht. Also man weiss natürlich heute genauso wenig wie am Freitag.
Bleibt völlig offen.
Das bleibt offen. Das ist uns klar. Die USA, glaube ich, geben ein ganz anderes Bild von ihrer Außenpolitik und von ihrem strategischen Handeln, als man sich gewohnt ist. Sie haben natürlich sonst schon sehr rationale, durchdachte Strategen in ihrer Regierung immer gehabt. Also ich denke an einen Kissinger oder einen beeindruckenden Strategen, also eine beängstigende Figur, weil er so viel Macht letztlich können auf seine Positionen bündeln, aber letztlich auch ein Stück weit ein rationalen Akteur. Und jetzt hat man das Gefühl, ist man mit einer Truppe von absoluten Amateuren konfrontiert, die am Improvisieren sind, oder?
Gut, jetzt haben wir viel über den Irankrieg geredet. Ich würde gerne zum Schluss vom Gespräch noch mal etwas aufgreifen. Auch noch mal von der NZZ, die sich wirklich umfangreich auch mit der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt hat, aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und es hat sehr spannende Vergleich drin gehabt. Es ist darum gegangen, wie läuft es bei einer neuen Technologie ab, wo in der Gesellschaft sich verankert und auch etabliert. Und wie läuft es dann mit Investoren ab? Und man hat als Vergleich genommen die Einführung von der Eisenbahn.
Jawohl.
Und dann hat man aufgezeigt, dass am Anfang sehr viele Leute investiert haben in die Eisenbahn in England. Viele Leute haben Geld verloren. Warum? Weil die Eisenbahnstrecke, die man gebaut hat, haben zu grössten Teilen sind nicht rentabel gewesen, sind nicht wieder eingestellt worden. Gleichzeitig ist aber die Eisenbahn zum festen Transportmittel der Gesellschaft geworden. Mhm. Und diesen Vergleich hat man gemacht mit künstlicher Intelligenz. Und die Schlussfolgerung aus dem ist, dass bei der künstlichen Intelligenz jetzt schon klar ist, das wird ein fester Bestandteil werden im Alltagsleben. Ist es ja eigentlich schon. Dass aber sehr viele Anwendungen, die jetzt gekommen sind oder die es schon gibt oder die vielleicht noch kommen, nicht profitabel sind und von den Aktienbewertungen her sich nicht heben. Dass also mit hohen Verlusten muss gerechnet werden. Und der Titel ist «Wann die Blase platzt, ist nur eine Frage der Zeit». Irgendwie so. Sind Sie verstanden?
Ja, unsere Antwort auf die Spekulationen über Fehlallokationen von Kapital in die KI oder sind eigentlich, dass wir sagen, bleibt in einer relativ indexnahen Anlage, was US-Aktien betrifft. Also versucht nicht, jetzt das Portfolio einseitig auf die heute erfolgsversprechendsten Titel zu positionieren, weil die Erfolgsannahmen sind sehr unsicher. Wer weiß schon, wie der US-Aktienindex in 5 oder sogar 10 Jahren von der Schwergewicht zusammengesetzt sein wird. Es kann durchaus Veränderungen geben. Das haben wir in allen 10-20-Jahres-Epochen gesehen, dass neue Trends gekommen sind, von Apple über Google etc. Und man kann auch weiter zurück in die Geschichte. Also die Umwälzungen, das Sterben und Neugeboren werden von Unternehmen innerhalb vom grossen amerikanischen Aktienmarkt ist ein ständiger Prozess. Der ist sehr schwer zu durchschauen. Ich meine, wenn man das wirklich wüsste, auf welche kleinen Unternehmen, dass ich heute setzen muss, die dann in 10 oder 20 Jahren die dominanten Unternehmen sind, das wäre ja eine unglaubliche Quelle von Reichtum, oder? Das wäre ja schön, wenn man das so einfach herausfinden könnte. Und das ist sehr schwierig. Und deswegen, glaube ich, ist es rational indexgerichtete, also Kapitalgewicht indizierte Anlagen zu machen. Und mehr oder weniger darauf zu verzichten. Durch
die Sirenenklänge, genau. Die hohen Renditewinkel.
Genau, also das Expertenwissen von heute ist in wenigen Monaten oder in Jahren völlig redundant. Oder? Das zeigt irgendwie meine Erfahrung.
Wir haben einfach einen Unterschied, habe ich mir überlegt. Damals war das noch nicht global im März gewesen, mit Eisenbahnaktien, das war beschränkt. Ja. Und heute ist das einfach weltweit. Und meine Frage ist, es ist Unsummen, das kann man sich gar nicht vorstellen, an Investorenkapital dort drin. Wenn das so kommt, dann reisst das doch alles auch mit ab. Dann reisst es doch die Weltwirtschaft mit ab. Ist das nicht so? Macht Ihnen das keine Sorgen?
Doch, es macht uns sicher Sorgen. Man muss das ein bisschen ausgewogen sehen. Es gibt sicher auch, also die Technologien, also wir,
das ist nicht isoliert zu betrachten.
Wir erleben das in unserem Arbeitsalltag täglich. Also, wir haben jetzt angefangen, eigene Software zu schreiben. Die Software der KI zu geben, so dass man eine Kontrolle hat über die Rechenoperationen. Also, man will ja, das Problem ist ja ein bisschen mit dem Umgang mit der KI, dass man einerseits das nutzen kann, andererseits im Gegensatz zu früheren Anwendungen von IT nicht mehr sehr genau weiss, wie das genau verarbeitet wird und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse ist aufwendig, oder? Wenn man es nachvollziehen will. Und jetzt gibt es so hybride Formen, dass man sagt, wir schreiben zwar ein Rechenprogramm selber, ein Verfahren, wo wir standardisieren. Also wir können quasi nachrechnen, weil wir das Verfahren nicht KI gehen. Aber wir können nachher die ganze Nutzeroberfläche direkt mit der KI machen, oder? Also ich kann quasi irgendeinen Rechner der KI geben und sagen, jetzt führst du das bitte für die folgenden Parameterwerte durch und stellst das mal zusammen. Und dann kann ich stichprobenartig nachvollziehen, ob wirklich das gerechnet hat, was ich im Einzelfall erwarte. Also die Veränderung von der Arbeitswelt ist auch greifbar. Also zur Verteidigung von dieser Blase oder zur...
Das ist klar, aber das ist genau das Eisenbahnbeispiel. Eisenbahn hat sich auch durchgesetzt. Nur viele Linien oder irgendwelche Überlegungen nicht. Und darum, meine Frage ist eigentlich Schluss vor allem die, wenn einem jetzt das Anlegen das Bauchweh macht ein bisschen und man will eigentlich sich absichern, damit, wenn das eben platzt, man möglichst wenig Kollateralschäden hat. Wie soll man sich am besten da positionieren? Weil, wie ich gefragt habe, es wird ja dann alles mitrissen, weil es so gross ist.
Wenn Sie...
Also sagen Sie mal, was soll ich machen?
Dann nehmen Sie ein Festgeldkonto.
ja,
das will man ja nicht, oder? Man ist immer gefangen in dem Dilemma zwischen Angst und Gier, oder?
Nein, wir sind ja moderat, aber
dann müssen Sie die Aktienquote auf 20% reduzieren. Dann sagen Sie, ich bin nicht bereit, mehr als ein Fünftel vom Vermögen in etwas zu investieren, wo grosse Rückschläge, also wo man die Hälfte könnte für längere Zeit verlieren. Also ich glaube, die Wahl von der Anlagestrategie und vom Limitieren vom Rückschlagspotenzial, oder? Also wenn Sie 100% in Aktien investieren, dann müssen Sie rechnen, dass Sie übermorgen die Hälfte weghaben.
Dass Sie aber auch eine Absicherungsstrategie haben.
Nein, das ist so teuer, dass Sie gerade dann das Festgeld machen könnten, oder? Das Versichern von der Finanzmarktrisiken, das bedingt entweder die berührte Glaskugel, dass ich genau weiss, wenn das ich den Schutz brauche. Und wenn ich es permanent versichere, dann können Sie gar ein Festgeldkonto machen.
Okay, aber das heisst, wenn es platzt, dann ist es einfach so.
Aber der Unterschied ist, wenn Sie eine Aktie kaufen und die wird Opfer vom Platzen von einer Blase und die Firma ist weg.
Klar, dann sind
das
Sie
ja schon immer weg.
Dann ist fertig.
Genau. Hingegen, wenn Sie den gleichen Betrag in der amerikanischen Aktienmarktplatz Ganzes investieren, dann ist das ja noch vorhanden. Dann haben Sie einfach einen kleinen Anteil vom gesamten amerikanischen Aktienmarkt. Und die Chance, dass der für lange Zeit, also für 3, 5 oder 10 Jahre, ein Verlust bleibt, ist relativ gering. Zumindest haben wir praktisch kein historisches Beispiel.
Es ist dort im Artikel zum Beispiel gesehen, Amazon ist damals, wenn man jetzt nochmal eine andere Phase nimmt, oder in der Dotcom-Blase, ist Amazon von 114 Dollar auf 7 Dollar in einer Woche.
Ja, Credit Suisse Aktie ist mehr oder weniger abgeschrieben, oder? Aber der Schweizer Aktienmarkt ist ja noch da.
Macht Sinn, ja.
Oder darum sage ich, ist es einfach sehr gefährlich, wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn man sein Vermögen auf eine Handvoll Titel konzentriert. Das kann sehr gut sein, natürlich. Man hat natürlich, wenn man Glück hat, hat man das Glück, aber es kann halt einfach zu permanenten, nicht mehr rekuperierbaren Verlusten führen. Das ist einfach dann der Unterschied zu einer diversifizierten Anlage. Darum sage ich, eine diversifizierte Anlage schützt nicht vor Rückschlägen, aber man hat ein systemisches Risiko, wo dann das immer wieder beobachtete Aufholpotenzial dann wahrt. Und wenn Sie halt 3, 4 Aktien haben, dann ist unter Umständen Game Over. Für immer. Das ist schon sehr ein grundsätzlicher Unterschied, oder?
Gut. Ja. Herr Merino, wir sind schon wieder über der Zeit. Das ist immer sehr interessant. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Wir werden nächste Woche aufgrund von der Osterpause kein Sendung haben. Aber dann bald wieder schauen, was sich in dieser
Welt... Und wir hoffen, dass die Deskalation gelingt. Also es ist ja trotz aller Politik sind am Schluss ja Menschen, die Konsequenzen, die gemeinsam tragen. Ja.
Genau. Gut, ganz herzlichen Dank. Das war es für diese Ausgabe von Prime Invest. Prime Invest ist unsere Börsensendung. Aus regionaler Sicht beleuchten wir Vorgänge in dieser Welt. Es passiert ja nicht zu wenig. Immer mit dem Sandro Merino, dem Anlagechef von der BKB. Die Sendung könnt ihr schauen auf YouTube. Können Sie auch hören als Podcast, auf Spotify, auf App Podcast und selbstverständlich auf primeinvest.ch. Alle Folgen immer ganz aktuell verfügbar. Ich wünsche weiterhin allen eine gute Woche. Ade miteinander.
Prime. Time Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.